Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Blei, Oxyphosphat, das heißt Sauerstoff, und PO4, Phosphor, O4, aber dann auch noch Kupfer auf der Bleiseite anteilig.
Was braucht man eigentlich, um sich einen Supraleiter zu backen?
Dann mischen wir diese zusammen und bringen sie in einen Tiegel, der möglichst nicht damit reagiert. Das transferieren wir in einen Ofen und stellen erstmal das Pulver her.
Das Rezept, das 2023 aus Südkorea auftaucht, ist simpel und es verspricht eine Sensation.
Dann nimmt man das Pulver, presst es.
Einen neuen Supraleiter namens LK99. Ein Stoff, durch den Strom wie durch nichts hindurchgleitet. Wie auf einer Eisbahn, auf der man ewig weiterrutscht. Nur, dass diese Eisbahn ganz ohne Kühlung auskommt. Und das wäre wirklich sensationell. Forschungsgruppen weltweit prüfen nach, ob die Südkoreaner wirklich geschafft haben, woran sich andere seit Jahrzehnten die Zähne ausbeißen. Auch Pascal Pufall macht sich damals daran, den angeblichen Supraleiter nachzubacken.
Ist da nicht direkt vielleicht auch so ein bisschen Skepsis da, dass man sagt, kann das wirklich so einfach sein?
Also es könnte natürlich, das ist Glück, es könnte so einfach sein, dass man einen Raumtemperatur-Supraleiter findet, wenn man die richtigen Elemente zusammenmischt.
Aber wie groß war die Skepsis?
Groß.
Was danach kam, war eine ziemliche Achterbahnfahrt für die Supraleiterforschung. Mit Sensationen, Reinfällen, sogar Betrug. Alles auf dem Weg zu einem Supraleiter bei Raumtemperatur. Theoretisch kann es das geben, praktisch tut sich die Physik enorm schwer. Wie erschaffen wir das eine Material, das Strom so perfekt leitet?
So we use supercomputers, we use quantum simulation to design new superconductors.
Können uns Supercomputer dabei helfen?
Supraleiter bei Raumtemperatur. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Von Sophie Stiegler.
Das Rezept für LK99 aus Südkorea schafft im Sommer 2023 was Seltenes. In der wissenschaftlichen Arbeit steht, es werde eine neue Ära für die Menschheit einleiten. Versprechen kann man ja viel. Die Autoren kommen von einem Start-up, dem Quantum Energy Research Center in Seoul. Von Sukbae Lee und Jihoon Kim hat vorher niemand in der Fachwelt gehört. Ihr neues Material trägt die Initialen ihrer Nachnamen, LK. Und weil sie seit 1999 dran arbeiten, nennen sie es LK99. Das Paper erscheint nicht in einem Fachmagazin, sondern auf der Plattform Archive, wo jeder posten kann. Normalerweise würde so eine Forschungsarbeit höchstens bei Physikern Begeisterungsstürme auslösen, vielleicht sogar nur bei Festkörperphysikern, wenn überhaupt. Und trotzdem schwappt die Arbeit rüber in die allgemeine Öffentlichkeit, in die sozialen Medien.
My God, it's a room temperature.
Ich bin auf der Suche nach dem heiligen Gral.
Willkommen zum heutigen Video bei den LK99.
This is an automatic Nobel Prize.
Look at it, levitating. That's incredible.
Es hat was von einem Märchen, in dem die Kleinen plötzlich ganz oben mitspielen dürfen. Was wäre, wenn man gar kein Hightech-Labor bräuchte, um Raumtemperatur-Supraleiter herzustellen?
What if you could make this room temperature superconductor in your garage?
Wenn man sie bei sich im Keller oder in der Garage basteln könnte. Vorausgesetzt, man hat da einen Vakuumofen rumstehen. Das Rezept für LK99 ist wie ein Startsignal für einen Wettlauf. Wer kann das Material als erstes nachbauen? Eine ganze Menge Fachleute und Hobbyphysiker steigen ins Rennen ein. Weltweit.
You heat them in a furnace at 725 Celsius for 24 hours.
In den Ofen bei 725 Grad.
Easy enough.
Wenn alles fertig ist, Magnet drunter halten.
Okay. That is going to work.
And that's it. Apparently, you have a superconductor.
Und da hat man seinen Supraleiter. Und noch was befeuert den Hype. Ein Video der Südkoreaner scheint den ultimativen Beweis zu liefern. LK99 kann über einem Magneten schweben. Zumindest ein bisschen. Das Phänomen gibt es bei allen Supraleitern. Wenn sie einem Magnetfeld ausgesetzt sind, dann werfen sie auf ihrer Oberfläche Ringströme an, die sie schweben lassen. In der Aufnahme hängt ein fingernagelgroßer Halbmond von LK99 halb liegend, halb schwebend über einem Magneten. Und tatsächlich, in manchen Videos von Teams, die das Material nachgebaut haben wollen, schwebt auch was.
Oh boy, there it is. You can see it standing up on its side. Okay, now remove the magnet.
Na, so leicht lässt sich Pascal Pufall nicht überzeugen. Auch er will das Rezept testen am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart. Und er hat die Profi-Hardware dafür. Ein Spiegelofen, mit dem er aus den Inhaltsstoffen von LK99 einen Kristall züchten kann. Im gebündelten Licht aus mehreren Spiegeln wird das Pulvergemisch aus den Elementen Blei, Kupfer, Phosphor und Sauerstoff geschmolzen.
Am Anfang entstehen ganz viele Kristalle. Tausende. Aber wir möchten, dass sich ein Kristall durchsetzt in dem Ganzen. Und wenn man das eben so langsam bewegt, dass dieser Kristall wachsen kann und die anderen verdrängen kann, dann wird er sich irgendwann durchsetzen.
Die meisten Supraleiter sind Kristalle. Übrigens auch die meisten Materialien, die überhaupt Strom leiten. Also auch das Kupfer in unseren Stromkabeln ist ein Kristall. Denn Kristalle haben eine Gitterstruktur, die sich immer wieder wiederholt. Und diese Regelmäßigkeit schafft die Wege, auf denen Elektronen durch sie hindurchschlittern, um dann einen Toaster oder ein Handy mit Strom zu versorgen. Wenn LK99 als Supraleiter was auf sich hält, müsste man also einen Kristall aus dem Material züchten können. Kann man auch.
Das heißt, man sieht hier schon, dass man durchsehen kann. Je dicker, desto weniger transparent sind die Materialien. Das heißt, die dünneren sehen sehr schön lila glänzend aus.
Ja, so ein bisschen pink. Wer hätte es gedacht, LK99 ist pink.
Genau.
Pufall lässt ein paar winzige Kristalle auf den Tisch rieseln. Sie sehen aus wie kleine Splitter, die von einer bunten Flasche abgesprungen sind. Was so nett aussieht, ist aber eigentlich schon der erste Nachweis, dass LK99 kein Supraleiter sein kann. Denn gute Leiter sind eigentlich nicht durchsichtig.
Wenn es optisch transparent ist, dann ist es sehr einfach.
Wenn sich die Elektronen im Material frei umherbewegen könnten, dann würden sie das Licht schlucken und die Kristalle wären grau oder schwarz.
Dann kann man sagen, ja. Wobei, es gibt Ausnahmen, aber sehr wenige. Deswegen war die Hoffnung auch nicht ganz tot.
Der wichtigste Test. Pascal Pufall misst, wie viel Strom durch das Material durchgeht. Und?
Also es ist quasi gar nichts durchgegangen.
Genau. Und als ich das gesehen habe, war es definitiv klar, ja.
LK99 leitet Strom in den Messungen überhaupt nicht. Am Ende stellt sich raus, die Forscher in Südkorea hatten ihr Material wohl mit Kupfersulfid verunreinigt. Das hat Messwerte ergeben, die auf den ersten Blick fast wie Supraleitung aussehen, am Ende aber keine sind.
Wenn man einen Raumtemperatur-Supraleiter so einfach hätte finden können, das wäre natürlich enorm für die ganze Welt und dementsprechend natürlich ist da Enttäuschung dabei. Aber in Wissenschaft hat man sehr oft Enttäuschung und lernt damit zu leben.
Und das Schweben war gewöhnlicher Magnetismus. Wenn das Magnetfeld stark genug ist, dann kann man auch einen Frosch drüber schweben lassen. Kein Scherz, gab's wirklich schon.
Richtig, der Frosch, den hat man schweben lassen, obwohl er offensichtlich kein Supraleiter ist. Das geht also auch.
Bernhard Keimer, Direktor am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung. Er hat damals Pascal Pufall ermuntert, LK99 zu durchleuchten.
Und damit wurde praktisch das Thema erledigt, ja. In Isolatoren gibt es halt einfach keine Supraleitung.
Die Stuttgarter waren nicht die Ersten mit ihrem Gegenbeweis, aber die gründlichsten. Damit war LK99 also Geschichte. Es ist nicht die erste vermeintliche Sensation auf dem Gebiet. Inzwischen hat die Community dafür sogar ein eigenes Wort.
USO steht für Unidentified Superconducting Object. Und damit bezeichnen wir ein bisschen ironisch Beobachtungen von Supraleitungen, die sich später als Fehler herausstellen.
Genauso wie Unidentified Flying Objects, die UFOs, glaubt immer mal wieder jemand, ein unbekanntes supraleitendes Objekt gesehen zu haben.
Es gibt alle paar Jahre mal wieder irgendeine Aufregung, irgendein Material, von dem irgendeine Arbeitsgruppe behauptet hat, ist ein Supraleiter. Aber es ist dann einfach so, wenn dann innerhalb von mehreren Monaten diese Beobachtung nicht reproduziert wurde, dann geht die Forscher-Community davon aus, dass irgendein Messfehler dahinter steckt. Manchmal kann man das tatsächlich nachweisen, aber manchmal geht man dann einfach zur Tagesordnung über.
Warum gibt's also trotzdem bei jeder Wundermeldung wieder die gleiche Aufregung? Warum kann ein von vornherein fragwürdiges LK99 doch einen solchen Hype verursachen? Weil einen Supraleiter zu haben, der bei Raumtemperatur Strom ohne Widerstand leitet, das wäre schon, Ja, eine Wucht, sagt Keimer. Manche sprechen sogar vom heiligen Gral der Festkörperforschung.
Also es gibt sicherlich nicht den heiligen Gral. Wenn, dann gibt es mehrere heilige Grale. Aber wenn es heilige Grale gäbe, dann wäre ein Raumtemperatur-Supraleiter unter Normaldruck sicherlich einer von denen.
Supraleiter gibt es schon und sie werden auch schon angewendet. Aber sie müssen aufwendig gekühlt werden. Bis auf minus 200 Grad oder noch deutlich kälter. Für Nischenanwendungen wie Kernspintomographen, einzelne Stromkabel oder extrem starke Magnete, da lohnt sich der Aufwand, sonst eher nicht so. Wenn man Supraleiter haben möchte, die wärmere Temperaturen aushalten, muss man sie unter extrem hohen Druck setzen. Und zwar so hoch, dass man es komplett vergessen kann, damit irgendeine sinnvolle Anwendung zu bauen. Wenn man das Ganze allerdings bei Raumtemperatur und Normaldruck haben könnte, ja, dann wäre das eine völlig andere Sache. Man könnte Strom ohne Verlust transportieren, über weite Strecken und mit potenziell 100-mal dünneren Kabeln, als man sie bisher braucht. Energiewende, hallo?
Man könnte also dann auch Computer prinzipiell aus Bauelementen konstruieren, die ohne jeglichen Energieverlust arbeiten.
Und damit auch ohne Kühlung. Mit den Kabeln lassen sich Spulen wickeln, die extrem starke Magnetfelder erzeugen. Man kann Elektromotoren bauen, die viel effizienter sind. Für Windräder, Flugzeugantriebe, Fusionsreaktoren.
Und also die Langzeitvision wäre dann eben eine Lebenswelt, die extrem viel energieeffizienter ist, als das heutzutage der Fall wäre.
In den sozialen Medien kursieren allerdings auch eine Menge Wunschträume, die ein Supraleiter auch bei Raumtemperatur nicht warm machen wird.
It would make it so that magnetically levitating trains were more accessible, cheaper to build, more efficient.
Magnetschwebebahnen würden zwar tatsächlich effizienter mit warmen Supraleitern, viel billiger aber wohl eher nicht. Japans neue Magnetschwebebahn soll um die 60 Milliarden Euro kosten. Die Kühlung ist dabei das geringste Problem.
And it would allow a world where we could have quantum computers on our phones and our laptops.
Nein, wir werden nicht plötzlich Quantenprozessoren auf unserem Handy haben. Sie müssten nämlich trotzdem extrem gekühlt werden. Nicht wegen der Supraleiter, sondern weil sie sonst ihre gespeicherten Informationen verlieren. Die Begeisterung kann man den Kommentatoren in Social Media nicht übel nehmen. Denn ein bisschen ist es so, als würde man mit Supraleitern die Physik selbst austricksen. Wie soll das überhaupt gehen, dass Elektronen völlig ohne Verlust durch ein Material durchsausen? Sie müssen doch an den ganzen zappelnden Atomen des Materials vorbei. Sie müssen um deren Magnetfelder rumnavigieren. Und die Elektronen können sich dann auch noch gegenseitig in die Quere kommen. Allein durch die Stöße müssen sie doch Energie verlieren, oder? Ja, normalerweise schon. Deswegen werden Kabel oder andere elektronische Bauteile heiß, wenn Strom durchfließt. Aber eben nicht immer. In Supraleitern ist das anders. Man könnte sagen, zu zweit tanzt es sich besser.
Zwei Elektronen schließen sich immer zu Paaren zusammen.
Das ist entscheidend für die Supraleitung. Und ungewöhnlich, weil ja beide Elektronen negativ geladen sind und sich normalerweise ungern nahe kommen. Das erklärt der Direktor am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung.
Da brauchst du also eine Kraft, die dem entgegenwirkt, die diese Paarbildung begünstigt.
Bei vielen Supraleitern, die man kennt, den sogenannten konventionellen Supraleitern, weiß man, wie das geht. Die Atome rund um die Elektronen schwingen. Mehr, wenn es wärmer ist, und weniger, wenn es kälter ist. Und diese Schwingungen bringen die Elektronen ganz nah zusammen, lässt sie gemeinsam tanzen statt alleine zappeln. Aber wie genau?
Also wenn Sie eine ganz, ganz schnelle Kamera hätten und gerade diese zwei Elektronen sozusagen in dem richtigen Moment aufnehmen, dann könnten Sie so eine Situation sehen.
Durch die Schwingungen des Materials sind plötzlich wie kleine Klebepunkte zwischen den Elektronen entstanden.
Sie haben zwei Elektronen, die sich eigentlich abstoßen, ja? Aber dazwischen drin ist eine positive Ladung, die beide anzieht. Das ist so ein Bild, das man im Kopf haben kann.
Als Paare wuseln die Elektronen nicht wie sonst kreuz und quer durchs Material, sondern sie können sich perfekt synchron durch den Supraleiter bewegen, ohne Zusammenstöße. Wie zwei Eiskunstläufer, die sich in perfektem Einklang über die Eisbahn bewegen. Das ist Supraleitung. Die Elektronen können am besten tanzen, wenn ein Supraleiter richtig kalt ist. oder unter extrem hohem Druck, wenn alles näher zusammenrückt und nur kleine, kurze Schwingungen möglich sind. Die Wahrheit ist aber, lange nicht alles, was in Supraleitern passiert, hat man verstanden. Vor allem nicht bei denen, die nicht so stark gekühlt werden müssen, sagt Keimer.
Man weiß, dass der Magnetismus hier eine wichtige Rolle spielt. Also die Tatsache, dass die Elektronen eben nicht nur eine Ladung besitzen, sondern auch ein Magnetmoment. Das ist wichtig.
Wie sich die Schwingungen und die magnetischen Eigenschaften der Elektronen gegenseitig beeinflussen, kann man beobachten.
Ja, und das ist das, was wir in unserer Forschungsgruppe tatsächlich machen.
Zurück im Labor am MPI für Festkörperforschung. Pascal Reis, ein Kollege aus der Abteilung Quantenmaterialien, ist zufällig da.
Jetzt einmal da ein bisschen reinfahren.
Er zeigt am Mikroskop, woran er gerade arbeitet.
Kann man hier tatsächlich sehen, das ist die Spitze des Diamantens, auf die wir dann unsere Probe auftragen. Was man jetzt gerade da sieht, ist so ein bisschen was Glasiges. Das habe ich gerade angebracht, das ist jetzt gerade in der Vorbereitung.
In einer Art Sushi-Rolle aus Metall sitzt in der Mitte statt dem Fisch ein kleiner Diamant. Auf dessen Spitze kommt auf den glasigen Kleber die Probe eines Supraleiters, in dem Fall Lantan 3 Nickel 2O7. Die Verbindung gehört zu einer neuen Klasse von Supraleitern, die gerade erst entdeckt wurde. Die Nickelate verlieren schon bei relativ warmen minus 190 Grad ihren Widerstand.
Und dann geht es plötzlich plöpp runter, idealerweise genau auf Null.
Und man ist sich nicht so sicher, warum eigentlich. Allerdings passiert das Ganze auch erst bei respektablem Druck.
Also den Druck, den wir hier versuchen zu erreichen, ungefähr 200.000 Bar. Also Fahrradreifen hat 3 Bar, Autoreifen auch so ein bisschen Größenordnung. Wir reden über Hunderttausende Bar. Und man kann sich dann schon vorstellen, dass bei diesen Drücken so unsere alltäglichen Erfahrungen, wie sich Materialien verhalten, einfach nicht mehr gelten.
Um diesen Druck zu erreichen, wird der Supraleiter zwischen 2 Diamantspitzen geklebt. Pascal Reis legt Mikrometer genau Kontakte zur Probe. Er bastelt einen Dichtungsring dran und dann werden die Diamanten aufeinander gepresst. Dabei interessiert Reis und seine Kollegen auch der Magnetismus des Supraleiters. Finden die Elektronen nur dann in Paaren zusammen, wenn sich ihr magnetisches Moment, also ihr Spin, unterscheidet? Die Hoffnung ist, wenn man versteht, welche verschiedenen Mechanismen Supraleitung verursachen, dann kann man das nachbauen, und zwar so, dass man den hohen Druck am Ende gar nicht mehr braucht. Aber die Forschung mit hunderttausendfachem oder sogar millionenfachem Atmosphärendruck ist mühsam.
Man braucht für die Vorbereitung von einem Versuch so ungefähr 2 bis 3 Tage. Und dann baut man das zusammen und stellt innerhalb von 5 Minuten fest, ob man es kaputt gemacht hat oder nicht.
Auch die Diamanten überleben die Experimente nicht immer.
Ich gestehe, ich habe auch schon Diamanten kaputt gemacht. Diamonds are forever, nicht bei uns.
2023 war für die Supraleiterforschung ein Jahr der Sensationen und Reinfälle. Das gibt's immer mal wieder. Betrugsvorwürfe sind dagegen selten, zumindest auf diesem Niveau. Ranga Dias, Physiker an der Universität Rochester in den USA, veröffentlicht mit seiner Gruppe im Frühjahr 2023, dass er es geschafft hat. Supraleitung bei 21 Grad, allerdings bei 10.000-fachem Atmosphärendruck, aber immerhin. Der Unterschied zur angeblichen Sensation aus Südkorea, das Ergebnis ist nicht so unrealistisch. Unter hohem Druck hatte ein deutsches Forschungsteam schon minus 23 Grad geschafft. Dass es mit dem richtigen Material auch noch wärmer geht, das war plausibel. Und Dias veröffentlicht seine Arbeit im renommierten Fachmagazin Nature, wo Fachartikel rigoros geprüft werden. Lilia Boeri kommt das alles von vornherein komisch vor. Irgendwas stimmt da nicht.
I mean, I wasn't sure, so that's why we did the whole calculation, but it was, I mean, somehow it was fishy that there was something which didn't sound very reasonable in this experiment.
Die theoretische Physikerin von der Universität Sapienza in Rom hat 20 Jahre Erfahrung mit Supraleitern und sie vertraut ihrem Gefühl. Sie beschließt, das Ergebnis zu prüfen. Einen besonderen Ofen hat sie nicht dafür, aber stattdessen einen Supercomputer.
Wir haben die Simulationen 2 oder 3 Monate lang laufen lassen, Tag und Nacht. Andere Teams in Österreich und Japan haben das auch gemacht. Ich glaube, wir haben energietechnisch einen Wald verbrannt, weil wir Millionen von Strukturen durchgerechnet haben.
Der angebliche neue Supraleiter soll aus stickstoffdotiertem Lutetiumhydrid bestehen. Wie viel von was genau drin ist, das steht in der Veröffentlichung aber nicht drin und vermutlich weiß es Ranga Dias selbst nicht. Also rechnen Lilia Boeri und ihr Team alle möglichen Stoffe aus, die aus den 3 Elementen theoretisch entstehen können. Alle.
So we can predict
Wir können vorhersagen, welcher Stoff entsteht, wenn wir Elemente zusammenmischen bei bestimmten Bedingungen und ob es ein guter oder ein schlechter Supraleiter ist.
In ihren Simulationen ist keines der möglichen Materialien supraleitend, zumindest nicht bei Raumtemperatur. Jetzt ist sie sich sicher. Das stimmt einfach nicht. Auch Experimentalphysiker versuchen monatelang, das Lutetiumhydrid nachzubauen und geben schließlich auf. Einige Monate später zieht Nature die Veröffentlichung zurück. Eine Untersuchung im Auftrag der Uni Rochester kommt zu dem Schluss, dass Diaz in der Forschungsarbeit Daten und Bilder gefälscht hat. Auch bei vorherigen Arbeiten stellt die Untersuchung Fehlverhalten fest. Inzwischen wurden 5 Veröffentlichungen von Ranga Diaz zurückgezogen. Er selbst hat für diese Recherche zuerst ein Interview zugesagt, es sich dann aber doch anders überlegt.
I was mad because it was obviously a wrong paper and it was obviously something which was going to harm the reputation of the field.
Ich war wütend, weil die Ergebnisse offensichtlich falsch waren und das alles dem Ruf des Fachgebiets schaden würde. Plötzlich stellen Menschen aus meinem Umfeld auch in Frage, was ich mache.
Seen from afar, it looks like a single field.
Und bei jedem neuen angeblichen Wunder-Supraleiter verplempern Forschungsteams weltweit wertvolle Zeit und Energie beim Versuch, das Ergebnis zu checken. Vor allem, wenn von Anfang an die Anleitung für den Nachbau fehlt. Das hat eine Diskussion in der Festkörperphysik-Community ausgelöst, sagt Lilia Boeri.
Now there is some discussion going on in the field that we should maybe establish some better rules to really decide whether the material is a real superconductor or not.
Es werden Rufe nach einer Art Standardprotokoll laut, für genau solche Fälle für das nächste USO. Auch der Physiker Bernhard Keimer rechnet damit, dass solche Prüfprotokolle bald kommen.
Also ein Aspekt ist sicherlich, wenn man behauptet, einen neuen Superleiter gefunden zu haben, dass man auch die Kristallstruktur bitte schön dort darlegen muss. Nicht? Und nicht einfach irgendein Gemisch, von dem man überhaupt nicht weiß, was ist da überhaupt drin. Das hätte der ganzen Community Zeit gespart.
Denn die nächste Sensation könnte echt sein. Jemand findet das eine Wundermaterial, das niemand auf dem Schirm hatte. Wäre schade, wenn es dann keiner mehr glaubt.
Also Entdeckungen sind in diesem Forschungsfeld wirklich sehr schwer vorherzusagen. Macht auch einen gewissen Reiz aus. Man weiß nie wirklich, was passieren wird.
Wo könnte also ein echter neuer Supraleiter herkommen? Genau das versucht die italienische Physikerin Lilia Boeri in ihren Simulationen herauszufinden, damit anschließend gezielter im Labor getestet werden kann.
It's much better to do first a lot of simulations, try to understand what sort of compounds look promising and then do the experiment.
Wo man am besten suchen könnte, weiß man schon länger.
Die Theorie der Supraleitung sagt, dass leichte Elemente im Mix gut sind. Und da ist Wasserstoff die erste Wahl.
Boeris Team hat schon alle Elemente im Periodensystem jeweils einzeln in Verbindung mit Wasserstoff durch den Rechner gejagt. Da waren auch schon interessante Stoffe dabei, eine Sensation aber noch nicht. Inzwischen ist Boeri bei 3er-Kombinationen angelangt.
If you go from 2 to 3 elements, I mean the number of possible combinations explodes.
Alle auszurechnen, das wäre zu viel. Daher muss sie sich gut überlegen, welche Elemente sie in ihren Topf wirft.
And then there are other elements like boron, carbon, nitrogen and so on.
Auch Bor, Kohlenstoff, Stickstoff sind vergleichsweise leicht und gute Kandidaten, selbst ohne hohen Druck von außen, sagt sie.
And I think this could work very close to ambient pressure.
Was Lilia Boeri interessant findet, wird durchgerechnet. Und wenn sie wirklich überzeugt ist, dann spricht sie ein Experimentalteam an, ob es den Stoff nicht nachbauen möchte.
So you have to convince the right people to try.
Aus dem Labor hält sie sich am Ende aber möglichst raus.
But I'm really a disaster. Like if I go to a lab, I'm a disaster. So I would destroy everything.
Ich bin eine Katastrophe im Labor. Ich mache alles kaputt. Meine Freunde aus der Experimentalphysik wollten mir das nicht glauben, aber nach einer halben Stunde im Labor haben sie mich rausgeworfen.
And then after like half an hour in the lab, they tell you, oh yes, you're bad. Please get out.
Und selbst vom Labor ist es ein weiter Weg bis zur Anwendung, sagt sie. Denn es gibt einen Punkt, der beim ganzen Supraleiter-Hype gerne ausgeblendet wird. Nur weil ein Material vielleicht bei Raumtemperatur ohne Widerstand leitet, heißt das noch lange nicht, dass man damit sinnvoll arbeiten kann. Das hätten Kuprate gezeigt, die momentan wärmsten Supraleiter unter Normaldruck.
You don't use cuprates, like 75% of.
Niemand verwendet Kuprate. Drei Viertel der Supraleiter, die benutzt werden, sind ganz alte Legierungen, weil sie billig sind, einfach herzustellen und stabil.
Häufig sind das Legierungen mit Niob. Sie müssen bis fast auf den absoluten Nullpunkt gekühlt werden, mit teurem, flüssigem Helium. Aber ansonsten sind sie recht einfach im Handling.
In absehbarer Zeit wird es sicherlich keine große Rolle spielen, selbst wenn man heute einen Raumtemperatur-Supraleiter entdecken würde.
Bernhard Keimer vom Max-Planck-Institut für Festkörperforschung.
Dann brauchte es viele Jahre, tatsächlich kostengünstig solche Materialien zu synthetisieren und auch die Materialeigenschaften so in den Griff zu bekommen, dass sie auch tatsächlich auf dieser Skala einsetzbar sind.
Andererseits, Supraleiter, die wenigstens schon bei rund minus 200 Grad funktionieren, also nicht ganz so kalt wie die Klassiker, könnte man statt mit Helium mit flüssigem Stickstoff kühlen, was nur einen Bruchteil kostet. Und Keimer vermutet, dass supraleitende Kabel deutlich günstiger werden und damit interessanter für den Einsatz.
Für technische Geräte oder vielleicht auch einfach zum Stromtransport. In dem Sinne, also hoffen kann man schon auf ein goldenes Zeitalter der Anwendung von Supraleitern.
Supraleitung bei Raumtemperatur wäre also nett. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach kein Gamechanger. Jedenfalls nicht sofort.
So it's one of the biggest unsolved mysteries or problems that you have.
Es ist eines der größten ungelösten Rätsel. Viele wollen es schaffen, aber es ist ein bisschen wie den Everest besteigen. Es hat vor allem Symbolkraft.
There is a lot of symbolic meaning.
Werden wir es noch schaffen, einen Supraleiter zu finden, der nicht gekühlt werden oder unter hohem Druck stehen muss?
Es spricht nichts dagegen. Es spricht aber auch jetzt, es gibt keinen konkreten Anhaltspunkt für ein Material, das diesen Effekt zeigen würde.
Ist es so ein bisschen wie mit Außerirdischen? Da könnten welche sein, aber noch haben wir keine gefunden?
Also ganz grob passt die Analogie schon, ja. Also man kann bei den vielen Planeten, von denen wir mittlerweile wissen, dass es sie im Universum gibt, mit ziemlich großer Sicherheit davon ausgehen, dass es irgendwo Außerirdische gibt. Nicht? Ob man sie dann jeweils erreichen kann, kontaktieren kann, das weiß man natürlich noch überhaupt nicht.
Das war Supraleiter bei Raumtemperatur. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Eine Sendung von Sophie Stiegler. Es sprachen Anja Gawlik, Daniel Drewes und die Autorin. Ton und Technik Malte Wiegert. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2024.